Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht, heute aus dem schönen Düsseldorf und ich spreche mit Sebastian Wühlberg. Hallo Sebastian.
Ja, hi und danke, dass ich dabei sein darf.
Schön, dass du da bist. Erzähl mal, warum Jura?
Warum Jura? Gute Frage, habe ich jetzt ja gar nicht mit gerechnet. Ich hatte letztens die Frage schon mal beantwortet und ich glaube ein bisschen anders, weil ich da nicht so richtig drüber nachgedacht habe. Wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich mich damals in der Schulzeit, also ich war nie der Typ, der gesagt hat, ich muss unbedingt Anwalt werden oder Jura studieren. So richtig Gedanken über meinen Beruf habe ich mir wahrscheinlich dann erst im Zivildienst gemacht, weil es dann ernst wurde und ich Zeit hatte, so ein bisschen darüber nachzudenken. Und in der Zeit habe ich mich darüber informiert, welche Berufe eine gewisse Zukunftsperspektive haben. So. Und da war Jura in den Listen einfach relativ weit oben. Und dann kamen noch andere Faktoren hinzu, sodass meine Eltern vielleicht auch gesagt haben, hör mal, das wäre doch vielleicht was. Ich hatte eigentlich einen anderen Studiengang, den ich, glaube ich, ein bisschen lieber gemacht hätte.
Was denn?
Das war Biotechnologie gewesen.
Okay.
Da waren aber die Zugangsvoraussetzungen extrem hoch zu der Zeit. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das im Nachhinein die bessere Wahl gewesen wäre. Ich glaube, ich war ein bisschen beliebig damals und musste einfach schauen, dass ich irgendwas nehme, was jetzt vielleicht nicht Ägyptologie ist, wo es dann vielleicht schwieriger ist, irgendwo einen Job zu kriegen.
Ja, ja, ja.
So, das war meine einzige Prämisse damals. Ja.
Und was hat dich dann da gereizt? Also es sind ja zwei Fächer, die ziemlich weit voneinander entfernt liegen sozusagen.
Ja, würde man meinen. Ja.
Oh, jetzt bin ich auf die Verbindung gespannt.
Ja, also das hatte mich dann auch überrascht, als ich mit Jura angefangen habe. Da hast du ja am Anfang deine Vorlesungen und parallel hattest du früher, zumindest in Münster, wo ich studiert habe, noch AGs, ne, wo dir dann wirklich die Technik beigebracht wird. Und was ich von Anfang an total toll fand, war der Gutachtenstil.
Okay.
Ja, also später im Referendariat auch der Urteilsstil, aber der Gutachtenstil hat ja schon was von einer mathematischen Formel.
Das stimmt.
Ja?
Es ist eine gewisse Abfolge.
Total, ja. Und diese Logik, die dahinter steckt, fand ich von Anfang an total gut. Dass du so einen Lebenssachverhalt mit einer mathematischen Formel hinterlegen kannst. Und das ist ja jetzt nicht weit weg von Biotechnologie oder von naturwissenschaftlichen Fächern.
Okay, ja? Interessant. So. Ja, habe ich noch nie so gesehen. Cool.
Ja, ja. Das fand ich richtig spannend. Und bis heute, fairerweise. Also bis heute finde ich es total interessant, so einen manchmal ja recht chaotischen, entropischen Zustand beschrieben zu bekommen von einem Mandanten oder intern von jemandem und dann zu schauen, wie kriegst du das geordnet? Wie kriegst du das unter unsere Formeln, mit denen wir arbeiten, irgendwie einsortiert? Finde ich bis heute spannend.
Ja. Also in Münster studiert, kommst du aus der Gegend oder warum wird es Münster?
Also ich bin in Duisburg geboren.
Okay.
Dann sind wir nach Dienstlaken gezogen. Ich weiß nicht, ob das viele kennen. Wir haben eine Trabrennbahn. Und von da ist der Schritt dann nach Münster zu gehen zum Studieren wahrscheinlich so, also Düsseldorf wäre ein bisschen näher, wenn man Jura studieren möchte. Aber dann ist wahrscheinlich schon das zweitnächste Münster, ohne dass ich das jemals auf der Karte nachgemessen habe.
Ja, aber ist sozusagen natürlich eins von beiden so in der Nähe da.
Genau, ja. Und früher musstest du dich noch über die ZVS, Zentrale Vergabestelle, bewerben. Und da musstest du, das ist jetzt alles so ein bisschen aus der Erinnerung, kann auch sein, dass ich das ein bisschen falsch
darstelle. Wann hast du studiert?
Das war 2009. Ja.
Okay, ja.
Ja. Und das war auch, glaube ich, der letzte oder der vorletzte Jahrgang mit ZVS-Vergabe.
Ja, also ich habe 2007 angefangen, da war auch noch ZVS.
Ja, 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 da auf jeden Fall, klar. Und da hat man angegeben,
eine Reihenfolge,
also eine Reihenfolge, ich möchte zuerst nach Münster, dann nach Düsseldorf und dann Berlin.
Naja, gut.
Ja.
Dann war es halt Münster.
Ja. Genau, ja. Bereue ich auch.
Ist ja auch eine gute Stadt zum
Studieren. Super schön, ja.
Ref dann wo?
Das Ref habe ich dann hier in Düsseldorf gemacht, also OLG Düsseldorf und dann in Wuppertal.
Okay.
Ja.
War es jemals eine Option zu promovieren?
Ja, ich habe sogar angefangen, berufsbegleitend und es dann aber nach, also wenn ich ehrlich bin, nach einem Monat sein lassen.
Okay, immerhin nach einem Monat.
Ja.
Das ist gut. Also ja, besser als nach anderthalb Jahren oder so.
Ja, ja, das habe ich da schon gemerkt. Also, dass die Motivation für mich persönlich echt nicht so da war.
Ja.
Weil man muss sich überlegen, der Berufseinstieg, der ist schon fordernd. Gerade wenn du in der Großkanzlei, ich habe hier auch in einer Großkanzlei in Düsseldorf angefangen, Magic Circle Kanzlei, und da ist es dann schon so, du musst dich ja erstmal einarbeiten, du musst das Handwerkszeug ja lernen. Das ist ja nicht so, dass du aus dem Referendariat kommst und alles kannst, was zum Anwalten dazu gehört. Ja, und das ist schon fordernd und nebenbei, ich habe dann 60% gearbeitet, also 3 Tage die Woche und 2 Tage die Woche wollte ich dann meine Doktorarbeit schreiben, beziehungsweise 3 oder 4, wenn man das Wochenende mit reinrechnet. Und das ist, glaube ich, keine, also es kann funktionieren, aber ich glaube, für den Berufseinstieg würde ich jedem empfehlen, erstmal Vollgas zu geben. Erstmal voll anzukommen, eine Selbstsicherheit aufzubauen. Dann kann man ja immer noch entscheiden. Also ich könnte ja jetzt, wenn ich Lust hätte, das schon besser organisieren, dass ich nebenbei eine Doktorarbeit schreibe.
Ja.
Das Handwerkszeug habe ich ja jetzt drauf, würde ich meinen.
Ja. Okay, cool. Guter Tipp, danke. Also dann angefangen in der Wirtschaftskanzlei, zwischendurch dann 1-2 Mal gewechselt, kann jeder auf LinkedIn irgendwie nachschlagen und seit Anfang des Jahres, Anfang 26 hier bei Dentons?
Dezember 2025.
Seit Dezember 25, okay. Ja. Als Partner.
Ja.
Und zwischendurch warst du aber auch mal im Rahmen eines Secondments und danach sogar festangestellt unter ein Inhouse, ne?
Genau, ja.
Erzähl mal ein bisschen darüber.
Ich fange mal mit dem Secondment an. Also das war bei General Electric, GE, in der Schweiz, Baden, also direkt bei Zürich. Ich habe dann auch in Zürich gewohnt, hat dann Gott sei Dank die Kanzlei übernommen.
Wollte ich gerade fragen, ja.
Ja, das war, also das ist vielleicht mein Main Takeaway, dass die Schweiz wirklich sehr teuer ist. Also das muss man schon wollen, auch essen gehen und alles, aber wirklich wunderschön. Also Zürich auch eine super schöne Stadt. Die Schweizer, da muss man schon einen eigenen Zugang entwickeln zu den Leuten. Ne? Also die sind alle nett, aber die haben schon eine gewisse Eintrittsschwelle, bereiten die ein, dass man da wirklich mit denen connected. Aber ansonsten, das war jetzt so auf der privaten Ebene, beruflich ist das eine Riesenchance. Also jedem jüngeren Associate, der die Möglichkeit hat, einen Secondment zu machen, gerade im Unternehmen, würde ich das absolut empfehlen. Das ist eine Erfahrung, die kriegst du, die Gelegenheit kriegst du auch nicht so oft. Gerade wenn du dann ein bisschen Seniorer bist, als Partner gehst du nicht mehr ins Secondment in ein Unternehmen und die Einblicke da sind wirklich wertvoll, weil du vorher ja die Perspektive in-house, es sei denn, du hast vorher vielleicht mal in-house gearbeitet, nicht wirklich kennst und ein bisschen so ein bisschen rumgerate ist, was der Mandant eigentlich wirklich will. Und worauf achtet der Mandant? Ja? Also lass es jetzt mal sowas Profanes sein wie ein Pitch. Wir müssen ja oft, also für diejenigen, die den Berufseinstieg noch nicht hinter sich haben, man muss ja oft ein Angebot schreiben. Man wird gefragt, hör mal, wir haben hier ein Projekt XY. Bei uns im Bereich sind es jetzt Rechtsstreitigkeiten oder Memoranden zu möglichen Claims, also Ansprüchen. Da müssen wir oft ein Bewerbungsschreiben formulieren sozusagen, ja, wo wir dann sagen, hier, das sind unsere Stärken und das sind unsere Preise, die wir das für dieses Produkt anbieten. Und damals zu sehen, das war wirklich eine aktive Erfahrung, die ich da gemacht habe, weil wir das vorher, in meinen ersten Jahren, bevor ich ins Secondment gegangen bin, haben wir immer schon sehr viel Zeit reingesteckt, wie man die Slides vorbereitet, welche Informationen man da reinpackt und dann mal zu sehen, wie das intern eigentlich bearbeitet wird im Unternehmen. Das habe ich im Secondment jetzt bei GE gesehen, ja, und da könnte man jetzt sagen, das ist so eine Detailaufnahme von diesem spezifischen Unternehmen, aber es war dann in dem Unternehmen, wo ich dann später richtig gearbeitet habe als Syndikusanwalt genauso.
Und wie ist es?
Ja, es ist halt viel, an vielen Stellen wird vielleicht ein bisschen overengineert.
Aus Kanzleisicht.
Aus Kanzleisicht, genau, und an den entscheidenden Stellen vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit reingesteckt oder ein bisschen zu wenig drüber nachgedacht, dass man damit vielleicht die Chancen erhöht, den Pitch zu gewinnen, also sprich der Preis, ja, also dass man einfach mal schaut, wenn du jetzt wirklich die Chancen erhöhen willst, das zu bekommen, dann bietest du vielleicht mal ein alternatives Modell an, als einfach nur einen Stundensatz. So.
Okay.
Also, arbeitest du mal mit Cap-Fees oder Fixed-Fees.
Also kurz sozusagen für diejenigen, die noch nicht so drin sind im Game.
Ja, sorry, genau, da muss man mich vielleicht immer ein bisschen abholen.
Ja. Genau, können wir einfach kurz einschieben, kein Problem. Also Cap-Fees heißt irgendwie, du arbeitest nach Stundensatz, aber bis zu einer gewissen Maximalgrenze, genau. Kann theoretisch auch weniger werden.
Ja.
Und Fixed-Fees ist eben, das weniger fällt weg, es kostet auf jeden Fall das und dafür wird es dann aber auch natürlich erledigt. Ja. Bedeutet, klingt so ein bisschen, als würden in-house sozusagen die Pitches eingeholt werden und dann soll mir jemand eine Excel-Tabelle, heutzutage macht das ja vielleicht irgendeine KI, eine Excel-Tabelle machen mit hier, vergleich mal und dann steht da am Ende nur Vorerfahrung, Leistung, Preis oder?
Ja. Also jetzt gibt da vielleicht auch Unterschiede, ne? Das ist jetzt sehr generalisiert,
ist
was
super,
ich sage. Ne? Ja.
Individuell natürlich.
Aber tendenziell, genau, holst du dir die Pitches rein, ja? Das sind dann, lass mal 3, bei größeren Sachen vielleicht 5 sein, ja? Und also das Cover, also sagen wir so, wenn das Coverbild, wenn du siehst, das ist irgendwie mit PowerPoint irgendwie da so hingewurstet, dann macht das auch keinen professionellen Eindruck, aber die sehen ja in der Regel alle professionell aus. Ja.
Gibt es ja auch Abteilungen in Kanzleien für richtig, die da genau, unterstützen.
Das, die,
ja.
die sehen alle toll aus, aber dann ziehst du dir da die Informationen raus und das ist der Preis. Die Assumptions, die dem Preis zugrunde liegen, also die Annahmen oder der Scope, ich muss jetzt überlegen, wie man das formuliert. Also du schreibst ja rein, was in dem Produkt drin ist. Ja? Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Memo schreiben für einen möglichen Anspruch eines Anlagenbauers in, lass es mal im Oman sein, ja, der sagt, okay, ich habe möglicherweise Ansprüche gegen meinen Lieferanten, der in Deutschland sitzt, der Anlagenteile geliefert hat für irgendwie eine Raffinerie und die kamen alle zu spät. Und bisher hat er auch irgendwie nur 3/5 geliefert und 1/5 davon ist auch schon verrostet angekommen. Was kann ich machen? So, das ist so eine typische Anfrage. Was würdet ihr für so ein Early Case Assessment, also für eine erste Einschätzung, was bietet ihr da an Preis? So, dann gehen wir los und überlegen, ja, also da kannst du jetzt ja sagen, okay, wir machen das für 10.000 Euro ohne Assumptions. Dann kommen die Mandanten hinterher an und sagen, die möchten da wirklich jetzt, dass wir den Sachverhalt aufbauen, die Beweise selbst uns anschauen und analysieren, den Sachverhalt ermitteln. Also das kann ja nicht funktionieren bei einem Early Case Assessment. Das heißt, du musst schon reinschreiben, was steckt dahinter.
Ja, weil du ja gar nicht voraussehen kannst, einfach so praktische Sachen schon, wie viel Daten gibt es überhaupt zu sichten,
richtig,
wie kompliziert wird der Fall etc.
Ja, und das musst du dann in deine Assumptions reinschreiben, dass du schon mal sagst, okay, das ist jetzt der Bereich, den ich mir anschaue unter den Bedingungen und das biete ich an zu dem und dem Preis. So. Und in-house schaust dann, welche Assumptions, also was bietet der mir eigentlich an als Produkt, welche Analyse, die versuchst du zu vereinheitlichen. Du kriegst ja 3 Angebote, sagen wir mal, und die haben alle unterschiedliche Assumptions. Die arbeiten ja nicht zusammen und sagen, okay, ich nehme das und das und das, sondern die schreiben da ihre eigenen Annahmen rein. Und dann, also das ist auch der intern der herausforderndste Teil, weil da musst du wirklich gucken, sind vielleicht manche vergleichbar. Der Preis ist einfach zu vergleichen. Da bieten manche einfach Stundensätze an, manche eine Blended Rate, manche eine Fixed Fee, manche Cap Fees, manche haben auch irgendwie noch kreativere Lösungen. Und dann schaust du dir natürlich auch noch an, was haben die denn für eine Expertise? Also guckst du, natürlich schaust du in die Rankings. Ja, haben die jetzt, keine Ahnung, bei Juve oder bei GAR oder bei Chambers oder Legal 500, wo sind die da gerankt in dem Bereich? Dich interessiert natürlich jetzt auch in dem Fall nicht Steuerrecht, sondern du guckst dann, wo sind die da im Anlagenbau, im Dispute Resolution, wo sind die da gerankt? Und dann schaust du noch, haben die Erfahrung in dem Bereich? Die listen, also alle, die meisten Kanzleien listen ja in den Pitches auch Bulletpoint-artig auf. Haben die schon mal einen ähnlichen Fall gemacht. Ja, und wenn du da guckst, und da guckst du dir so die ersten 3 an, weil da werden ja meistens die relevanten gelistet und dann wird es immer unpassender zu dem Fall, den du da gerade eigentlich anbietest. Guckst du dir vielleicht die ersten 3, 4 an und schaust, haben die denn grundsätzlich Erfahrungen im Bereich? So, und dann vergleichst du das. Vergleichst du diese 3 Angebote und sprichst dann, je nach Größe deiner Einheit, noch mit deinem Procurement-Team.
Also im Einkauf.
Genau, mit dem Einkauf. Und triffst dann zusammen meistens mit dem Geschäftsbereich, für den du das ja machst, eine Entscheidung.
Interessant. Cool, das mal so zu hören.
Ja.
Aber das hilft dir doch wahrscheinlich ganz enorm jetzt, wo du wieder auf der anderen Seite stehst.
Ja, total. Ja. Und das habe ich bei GE ja schon gesehen, damals natürlich auch als Sekunde, da wirst du immer ein bisschen, also die wissen natürlich, dass du aus der Kanzlei kommst, das heißt, die binden dich jetzt auch nicht in alles ein. Ne? Ich weiß, dass es da einmal um einen Pitch ging, wo die Kanzlei beteiligt war, in der ich war. Da wurde ich natürlich so freundlich darauf hingewiesen, dass ich jetzt nicht dabei sein soll. Es war auch okay, also das ist ja auch richtig so.
Ja.
Aber ich war natürlich da dann auch in Auswahlverfahren mit drin, wo jetzt keine Beteiligung von Kanzleien war, wo ich irgendeinen Bezug zu hatte. Also und das dann schon interessant zu sehen. Ja.
Und dann bist du wieder zurück in die Kanzlei damals und dann komplett in-house gegangen für eine gewisse Zeit.
Genau, und dann war ich aber noch, also wirklich eine Zeit lang, ne, in der Kanzlei in der alten und dann bin ich mit der Geburt meiner Tochter in Haus gewechselt.
Das ist ja noch ein relativ häufig vorzufindender Schritt, sozusagen, for obvious reasons.
Ja.
Warum denn dann wieder zurück? Den sieht man nämlich nicht so häufig.
Den sieht man nicht so häufig, ne? Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, also das ist ein bisschen unbefriedigende Antwort, so ein bisschen multifaktoriell, ja. Aber wenn man es jetzt runterbrechen würde, ist es wahrscheinlich schon so, dass es eine gute Möglichkeit gab, also einen guten Pull-Faktor. Und ich hatte aber auch einen gewissen Push-Faktor, der hätte mich jetzt aber nicht so früh aus der Unternehmenswelt rausgetrieben. Aber das ist, ich habe es gerade schon mal beschrieben, ich glaube, ich habe ein totales Interesse einfach an der Aufarbeitung von Fällen, an so einem Deep Dive in die Materie. und am Disputes-Bereich einfach. Ich führe gerne die Rechtsstreitigkeiten selbst. Mhm. Und das kannst du im Unternehmen auch. Aber im Unternehmen hast du natürlich nicht so den Durchlauf an Disputes wie jetzt in der Kanzlei.
Ja.
Ne? Also idealerweise. Ja. So. Da hast du natürlich auch gerade in dem Unternehmen, wo ich war, da gibt es auch eine extra Disputes-Abteilung. Da hast du schon auch große Räder und auch super spannende Fälle. Aber du kannst halt nicht vor Gericht, also kannst du schon, aber du bist dann halt nicht derjenige, der da vortragen darf oder soll. Und auch die Aufarbeitung des Falls, die gliederst du am besten aus. Ja? Also in-house machst du schon auch viel. Du musst ja die Informationen irgendwie sammeln und die richtigen Leute zusammensetzen und das. Du musst auch immer im Fall drinbleiben. Du musst ja das Reporting übernehmen an die Geschäftsführung. Also das richtige Doing, das gibst du dem Anwalt, den du auch dafür bezahlst. Mhm. Musst du ja machen. Also wenn sich das nochmal ändern sollte, dass du vielleicht in-house auch dich selbst vertreten kannst, das Unternehmen vertreten kannst vor Gericht, das kannst du ja über so einen Trick, also du könntest ja eine eigene Kanzlei aufmachen, die beauftragen und das dann machen, machen aber die meisten Unternehmen ja nicht mit.
Ja.
Also das ist ja jetzt nicht gang und gäbe, dass du da die Inhouse-Vertreter, die großen Anlagenbaurechtsstreitigkeiten fürs Unternehmen führen siehst. Aber falls das mal irgendwann sich dreht, kann ich mir auch eine Inhouse-Position vorstellen.
Ja. Ja, okay, verstehe ich. Also ist praktisch auch ein bisschen strukturell bedingt.
Ja, genau. Mhm. Also in anderen Bereichen kannst du ja viel mehr selbst machen und vielleicht sprechen wir darüber später noch, gerade mit der KI-Entwicklung, bist du ja in manchen Bereichen gar nicht mehr so abhängig davon, dass du auf so eine Manpower zurückgreifen musst, von der du früher abhängig warst, die aber nur Kanzleien vorgehalten haben.
Ja, ja. Lass uns das ganz kurz parken, kommen wir gleich drauf zurück, damit unsere Zuhörenden noch einmal einen Eindruck davon haben, was du denn üblicherweise tust. Wir haben es schon so ein bisschen rausgehört jetzt gerade und dann können wir sozusagen subsumieren, wie sich darauf KI auswirkt. Ja. Was machst du so in Streitigkeiten, also sprich in Schiedsverfahren und normaler Litigation inhaltlich?
Inhaltlich. Also ich mache ja jetzt hauptsächlich Commercial Disputes.
Mhm.
Da nochmal, das wird jetzt sehr technisch, ja, aber vielleicht können die Hörer da folgen, wenn sie jetzt, auch wenn sie noch nicht im Beruf sind. Da mit einem Fokus auf den Anlagenbau und Post-M&A, kann ich gleich nochmal erklären. Mhm. Und dann nochmal im Energiesektor. Und im Tech-Sektor. Das sind gerade so die Themenfelder. So, und das breche ich jetzt mal ein bisschen runter, was das eigentlich bedeutet. Also anlagenbaurechtliche Streitigkeiten hatte ich gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten. Das sind vornehmlich Streitigkeiten, wo es um technische Anlagen geht. Also in der Regel bei mir jetzt ein Kraftwerk, wo die Turbine geliefert wurde und die vielleicht nicht die Performance bringt, die versprochen wurde vertraglich. Und dann streitet man sich darüber, woran es liegt. Das ist dann so der typische Fall, dass dann der Käufer sagt, ja, die Turbine liefert halt jetzt nicht die 90% Mindestperformance, die versprochen wurde und der Verkäufer sagt, ja, weil du die halt falsch eingebaut hast oder deine Civil Worker da das nicht richtig angeschlossen haben. So, ne? Dann hast du da eine Rechtsstreitigkeit mit Sachverständigenschlacht. Das sind so typische anlagenbaurechtliche Streitigkeiten. Mhm. Post-M&A, das sind wahrscheinlich so die beiden großen Themenfelder, die zumindest in der Statistik so die häufigsten Verfahren ausmachen. Kann man mal die DIS-Statistik, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber Post-M&A-Verfahren sind, ein Unternehmen verkauft ein anderes Tochterunternehmen beispielsweise an ein Käuferunternehmen und im Rahmen dieses Verkaufsprozesses wurden aus Sicht des Verkäufers manche Dinge nicht richtig dargestellt. Das ist ja wie, wenn du ein Fahrrad verkaufst. Ja? Da erklärst du hier, das habe ich, oder ein Auto ist vielleicht ein besseres Beispiel. Ja, da habe ich so und so viele Kilometer hat das gefahren und ist kein Unfallwagen. Und dann stellt sich hinterher raus, vielleicht doch ein Unfallwagen.
Das heißt, das setzt natürlich voraus, dass während der Transaktion nicht irgendwie komplett Haftung ausgeschlossen wird, sondern dann ein gewisser Resthaftungstatbestand übrig bleibt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Das prüfst du ja dann. Ne? Das sind so Detailfragen. Also da gibt es immer so typische Verteidigungen oder Angriffe, die genutzt werden. Und eine ganz typische Verteidigung ist ja, sich auf die Haftungsausschlüsse zu berufen im Vertrag.
Mhm.
Und die sind in der Regel auch gut. Nur in der Realität ist es ja so, dass wenn du vorsätzlich irgendwas verschwiegen hast, ja, das ist dann schwierig nachzuweisen, aber dann greifen diese ganzen Haftungsausschlüsse nicht
mehr.
So. Und da landest du dann auch häufig, ja, dass du dann sagst, okay, du hast dein Financial Factbook vielleicht, also die Zahlen, die du präsentiert hast zu deinem Verkaufsobjekt, die hast du nicht so dargestellt, wie du sie hättest darstellen müssen, trotz Kenntnis.
Mhm.
Und dann hast du einen Vorsatz, wenn du das nachweisen kannst.
Mhm.
Super schwierig, aber das sind dann oft die Kernpunkte der Streitigkeiten.
Mhm. Ja. Ja, aber ist doch ganz interessant, weil wir haben ja schon ganz viel zum Thema M&A gehört und so kann man sich mal ein bisschen vorstellen, wie es dann da auch weitergehen kann.
Ja,
also
das
nicht
ist das
nur
sozusagen das Backend. Ja?
Ja.
Das ist das, was hinterher, das willst du nicht bei deinen Unternehmensverkäufen, aber was passiert regelmäßig.
Hat man da, ja, Statistiken sind schwierig, aber was wäre so dein Bauchgefühl, bei wie viel Prozent der Transaktionen
gibt es Streit? Das wäre jetzt total unseriös, wenn ich da was sagen würde. Kann ich mir wirklich nicht sagen. Mhm. Also, dass es jetzt Streit gibt, der wirklich vor einem Tribunal landet oder vor einem ordentlichen Gericht, würde ich jetzt mal sagen, ist kein hoher Prozentsatz. Mhm. In der Regel einigt man sich ja schon und versucht das zumindest irgendwie vergleichsweise, auch wenn man jetzt vielleicht keinen förmlichen Vergleich schließt, aber vielleicht irgendwie ein Folgeprojekt ins Auge nimmt, irgendwie zu lösen.
Ja, weil natürlich das Auseinanderfechten, meistens ist man ja auch in derselben Industrie noch unterwegs, man hat andere Geschäftsbeziehungen miteinander und dann das durchzufechten, das ist halt einfach sehr zeit-, kosten- und nervenintensiv.
Das ist das Paradoxe an meiner Position. Idealerweise kriege ich meine Mandanten dazu, keinen Rechtsstreit zu führen.
Ja.
Oder auch die Gegenseite, mit der man sich streitet, weil das meistens das beste Ergebnis für die Parteien ist.
Ja.
Also idealerweise kriegst du alle an einen Tisch, verhandelst und kriegst eine gemeinsame Lösung hin. Am besten sogar mit irgendeinem zukünftigen Business im Auge, dass man weiter Geschäfte führt. Dann verschwendest du keine Ressourcen auf beiden Seiten. Also du hast Zeit gespart, du hast Personal gespart, du hast dir Ärger gespart und du hast dir die Möglichkeit eröffnet, weiter dich auf dein Geschäft zu konzentrieren, möglicherweise auch mit diesem Lieferanten oder diesem Verkäufer.
Mhm.
So, und das ist einfach vorteilhaft. Manchmal kriegst du die Parteien aber einfach nicht dazu, irgendwo in einen Bereich zu kommen, dass eine Einigung stattfinden kann.
Mhm.
Und dann musst du dich streiten.
Mhm. Gibt es so einen Fall oder so eine Verhandlung, wo wir gerade darüber sprechen, wo du sagst, boah, das war echt spektakulär oder da wurdest du megamäßig angeschrien von jemandem oder jemand hat dir was vorgeworfen, was total unfair war?
Also das kommt aus meiner Sicht jetzt in der Größenordnung, in der wir hauptsächlich Streitigkeiten betreuen, nicht vor.
Weil es eher professionell ist.
Weil es total professionell ist, genau.
Ja.
Wir hatten aber früher schon so ganz kleine Disputes hier für eine Kommune.
Mhm.
Da haben wir auch die ganz kleinen Sachen gemacht. Da war ich noch Berufseinsteiger. Das war für die Berufseinsteiger, damit die einen guten Durchlauf haben an Disputes. Das waren wirklich so winzige Sachen, irgendwie so ein Unfall mit einem Rettungswagen oder Leute, die über Pflastersteine gestolpert sind.
Mhm.
Und da hast du schon oft mit Parteivertretern zu tun gehabt, wo du echt mit dem Kopf schütteln musstest, so wie die sich da verhalten haben im Gerichtssaal. Jetzt gar nicht, also ich hatte schon so ein, zwei Schriftsätze, wo dann drin stand irgendwie der herzlose Vertreter der Beklagten und sowas. Das sind dann so, das sind auch relativ harmlos. Aber ich hatte einen Fall mal, der fällt mir jetzt ein, da saß ich in der Gerichtsverhandlung und der hatte seinen Laptop rausgeholt und der war halt wirklich fast so laut wie eine Schreibmaschine. Und hat da mitgetippt, während die Richterin diktiert hat.
Mhm.
Und ich glaube, das war keine gute Idee. Ich meine, die Richter urteilen neutral, aber idealerweise bringst du die nicht gegen dich auf.
Ja.
Und da hat der sich da gestritten mit der Richterin, dass er ein Recht hätte, da mitzuschreiben. Und das, ich habe mich nur noch zurückgelehnt und habe gedacht, ja, das läuft ja für uns ganz gut. Aber die haben sich wirklich 10, 15 Minuten da, ich würde schon sagen, angeschrien. Ja. Das war wahrscheinlich so das Kurioseste, was ich gesehen habe. Das ist jetzt Gott sei Dank nicht die Regel. Vor allem in den Verfahren, die wir führen, geht es dann halt in der Regel schon darum, in der Sache Recht zu bekommen.
Ja, okay. Wie groß sind die Teams in solchen Verfahren? Ich will so ein bisschen die Überleitung gerade bauen in Richtung KI und Beschleunigung der Beratung etc. Wie muss man sich das vorstellen? Ich sag mal vor und nach KI, vielleicht bauen wir das direkt mit ein.
Okay, vor KI, also wenn man jetzt mal das hängt ja wirklich von der Größe des Falls ab oder von der Sachverhaltskomplexität.
Mhm.
Wenn du jetzt einen durchschnittlichen Fall hast, mit einer durchschnittlichen Komplexität im Anlagenbau hast du vielleicht so ein, zwei technische Themen, die ein bisschen Aufarbeitung benötigen, dann arbeitest du damit 3er- bis 5er-Teams.
Mhm. Auf wie viel Dokumenten so Pi mal Daumen? Also sind das jetzt, natürlich geht es nur über den Daumen, reden wir da jetzt von 500 Seiten und extremer Komplexität im Technischen oder reden wir von 50.000 Seiten und sozusagen sowohl quantitativ als auch qualitativ einer Komplexität?
Qualitativ und quantitativ, weil du nicht nur das Vertragswerk hast, sondern in der Regel musst du dir die ganze Korrespondenz der Parteien anschauen zu der Vertragsentwicklung. Wie kam es zum Vertragsschluss, damit du das jetzt für Studenten und Referendare noch interessant und das bleibt für uns auch weiter entspannt, dann in Vertrag oft nach 133, 157 auslegen muss. Wie sind die Klauseln wirklich gemeint? Weil in der Regel sind Vertragsklauseln interpretationsoffen. So egal, wie gut du die schreibst, kannst du das auf die eine oder die andere Art und Weise sehen. Und da hilft dir schon enorm, wenn du mal schaust, wie ist der Vertrag zustande gekommen. Und dann hast du in der Regel, bevor es wirklich zu einem Dispute kommt, eine enorm lange Korrespondenz zwischen den Parteien.
Mhm.
mit verschiedenen Meetings, wo man vielleicht versucht hat, mit den Technikern das zu lösen. Dann irgendwann wurde Legal eingeschaltet, dann wurde es ein bisschen ernster, ja, dann hat man sich vielleicht am Anfang noch auf Themen gestürzt, die hinterher, weil Legal und Technik vielleicht nicht ganz so aligned waren, dann wurde das nochmal gedreht, dann hat man noch irgendwie so einen Zwischenvergleich geschlossen und das musst du alles nacherzählen können und verstehen. Das sind große Dokumentenmengen und wenn du dann so ein wirklich großes Projekt hast, hast du ja noch viele, also mehr als zwei Custodians, also Dokumentenhalter, ja, da hast du da irgendwie 10, 12 Techniker, die involviert waren, die relevante Themen besprochen haben mit der Gegenseite, die du dann alle analysieren musst. Was haben die denn über 2, 3 Jahre in dem Projekt gemacht? So, und das kann dann eine riesen Dokumentenmenge werden. So, und da hast du früher schon mit, also da musst du ja so eine Art Due Diligence durchführen. Ja? Also da musst du dir dann alle Dokumente anschauen und flaggen. Sind die möglicherweise relevant? Die sammeln, das ist dann so eine Level 1 Review, dass du da einmal durchscannst mit großen Teams. Da hast du dann auch mehr als 5 Leute. Da hast du dann irgendwie, das ist dann oft so, dass du in so, früher zumindest als ich damit angefangen habe, in so Niedriglohnsektoren gehst und da Teams draufsetzt, denen so ein Memorandum schreibst. Hör mal, das ist der Fall. Sucht mal nach den und den Themenfeldern und sortiert mal vor. Und dann kriegst du Dokumente zwischendurch zum Kalibrieren, wo die dann sagen, hier, das haben wir jetzt mal gefleckt als grün, das haben wir gefleckt irgendwie als orange und das als red. Passt das so? Und dann ist das am Anfang so ein Prozess, wo du die richtig aufsetzt, die Teams. Und dann landest du bei der Second-Level-Review immer noch mit einem großen Set Dokumente, die du dann mit Anwälten durchschauen musst, die auf dem Projekt wirklich arbeiten, um dir dann deine, also wirklich diese Historie nachzubauen. So zu Reverse Engineering dann, ja.
Für zur Folgefrage, wie sieht das denn mit KI aus?
Ja, da ist KI wahnsinnig hilfreich, weil du dir diese, also wahrscheinlich nicht für die Leute, die vorher darauf gearbeitet haben in den großen Teams, aber jetzt kannst du das halt sehr, sehr gut durch KI ersetzen, indem du dieses Memorandum, was du früher dann einem Team gegeben hast und gesagt hast, schaut euch das an, das gibt es jetzt einer KI. Und also die macht eigentlich genau das Gleiche, ja. Also die fleckt dir dann schon die Sachen und sagt, hier passt das so, so die Dokumente habe ich rausgesucht, die du arbeitest mit der KI eigentlich genauso wie mit den Teams, weil du dir ja KI-Feedback gibst und sagst so, ja, hier, das passt schon, das passt noch nicht. Such mal mehr nach den Stichwörtern und den Stichwörtern. Und die ist auch viel schneller, ne? Das muss man dazu sagen. Also die ist günstiger in der Regel, ja. Die Lizenzen kosten natürlich auch was. Und die ist einfach schneller.
Was nutzt ihr da?
Also wir arbeiten hier mit, das hatte ich glaube ich in einem Podcast, den du schon mal mit einem Dentons-Anwalt geführt hast, schon gesehen, wir haben hier die strategische Partnerschaft mit Legora und mit Noxtur. Noxtur hat jetzt nichts mit der Dokumentenrecherche zu tun. Ja. Und wir haben noch einige andere KI-Tools. Ich hatte das glaube ich anfangs erwähnt, ich bin seit Dezember erst hier, das heißt, ich muss mir selbst noch einen Überblick verschaffen. Aber das sind auf jeden Fall unsere strategischen Partnerschaften und die auch enorm hilfreich sind. Und wir haben ja auch noch in-house, sage ich jetzt bei Dentons, unsere eigenen Tools gebaut. Also wir setzen wirklich darauf, dass wir auch eigene Lösungen haben. Und da haben wir ein System gebaut, das heißt Dentons AI System, DAISY kurz, das kann man sich gut merken. Und das ist es hat so eine Oberfläche wie die meisten LLMs, also Large Language Models, wie jetzt, wie das von ChatGPT kennst oder von, ich weiß gar nicht, was es sonst noch gibt, Gemini.
Ja.
Oder Perplexity.
Cloud von Anthropic oder Perplexity.
Genau. Ja, ich wollte jetzt nicht Werbung für einen Einzel machen.
Jetzt haben wir alle mehr erwähnt.
Genau, das ist gut. Da arbeiten wir mit allen möglichen Tools und das musst du auch. Also du kannst jetzt einem Mandanten nicht mehr verkaufen, wenn wir eine Document Production machen, dass wir da noch händisch irgendwie mit 20 Mitarbeitern, die vielleicht nicht die hohen Lohnkosten wie ein Anwalt hier in Deutschland haben, aber trotzdem Lohnkosten verursachen, das kannst du niemand mehr verkaufen.
Und wie stellt ihr Qualitätssicherung sicher?
Das Problem hattest du ja früher schon. Ja? Du hast ja mit Leuten zusammengearbeitet, die keine Anwälte sind, die auf dem Projekt arbeiten.
Du hast Feedbackschleifen, ne?
Du hast Feedbackschleifen und ich würde fast sagen, dass das jetzt mit KI eine höhere Qualität hat. Weil ich weiß nicht, hast du mal eine Due Diligence gemacht oder eine Document Production? Du irgendwann, wenn du das den ganzen Tag machst, auch wenn du super motiviert bist.
Du bleibst halt gleich, die KI bleibt halt gleich konzentriert.
Die bleibt gleich konzentriert.
Sozusagen.
Gleich fokussiert. Und das ist ein enormer Vorteil.
Ja.
Ja, da rutscht nichts durch. Da rutscht nur was durch, wenn du es falsch promptest. So.
Also ich habe jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir veröffentlichen ja immer so ein bisschen später logischerweise, Podcast wird ja noch schön gemacht für euch. Ist ja auch kein Geheimnis, dass wir hier so Wiederholungen und sowas rausschneiden. Ich habe vor kurzem, also sprich März 26, einen Artikel veröffentlicht, bei Back aktuell, wo ich so stich oder so sinngemäß sage, der Fehler sitzt vor dem Rechner. Ja. Und dann mal so ein bisschen ausführe, dass ich die Beobachtung jetzt ein halbes Jahr lang, würde ich sagen, gemacht habe, dass es meistens mit einem besseren Prompt, mit ein bisschen mehr Know-how, mit ein bisschen mehr Kontext, Systemverständnis möglich ist, da sehr, sehr gute Ergebnisse rauszubekommen. Ja. Auch wenn jemand sagt, meine KI kann das nicht. Oft liegt es dann halt doch an der Person, die die KI bedient, und die reine technologische Lösung ist dann deutlich besser als das, was wir, glaube ich, gerade so in der Breite in der Branche denken. Und deine Vorgehensweise, die du gerade beschreibst, ist da, glaube ich, auch genau die richtige, dass man sagt, naja, es geht eben nicht darum, ein System zu bauen, wo man was reinkippt und hinten fällt Rat an den Mandanten raus. Da redet ja auch niemand von, und da soll er am besten noch für bezahlen, sondern wir sprechen ja gerade davon, dass man in Schleifen arbeitet, immer wieder sich anschaut, ist das plausibel, Feedback gibt, selber vielleicht auch Feedback bekommt. Ja. Den Fall gibt es ja teilweise auch, dass die KI dir sagt, guck mal, du hast jetzt gerade A gesagt, aber hast du auch schon mal an B gedacht? Ja. Und du sagst, ach ja klar, das kann man auch alternativ noch so und so verstehen. Ja. Das ist schon sehr, sehr mächtig.
Also ich persönlich arbeite wahnsinnig viel mit KI, gerade mit unseren internen Tools. Also dieses DAISY ist wirklich Gold wert, was wir hier, also wirklich Dentons intern entwickelt wurde. Und also fast jedes Arbeitsprodukt, was ich mache, erarbeite ich zusammen mit DAISY. Mhm. Ja, und ich sei es nur, dass ich da meine E-Mail, also wenn es jetzt irgendwie eine Koordinations-E-Mail ist, nicht, aber wenn ich wirklich ein Produkt habe, was ich raussenden möchte, kippe ich das bei uns in DAISY rein, was ja auch datensicher ist, ja, also ist datengeschützt, ist ja in unserer eigenen Cloud, und frag einfach mal, hör mal, fällt dir noch was auf? Mhm. So, und da kommen natürlich so ein paar Sachen raus, dann kommt der Input, wo ich sage so, nee, das sehe ich jetzt nicht so, aber manchmal kommen da so Impulse, wo ich sage, ja, stimmt, also könnte ich noch hinzufügen. Mhm. So, und das mache ich mit fast allen Produkten. Und ich glaube, das ist auch so die Zukunft, dass du es jetzt benutzt, am Anfang zumindest, oder was heißt die Zukunft, eher die nahe Zukunft, ja, dass viele das so einfach als Sparringspartner benutzen. Mhm. Machen wahrscheinlich auch schon viele, ja. Dass man einfach immer jemanden da sitzen hat, meine KI, mein Dentons AI-System, dem ich immer sage, hör mal, das würde ich gerne so rausschicken, prüf das mal, guck mal, fällt dir noch was ein? Ist das aus deiner Sicht so gegliedert, dass das einfach zu verstehen ist für jemanden, der sich nicht den ganzen Tag damit beschäftigt hat?
Ja.
So arbeite ich damit. Mhm. Und das funktioniert hervorragend. Also das ist wirklich, ging jetzt alles relativ schnell, weil ich glaube, seit wann werden jetzt so LLMs wirklich der Boom? Wann war das? Vorletztes Jahr, Ende vorletzten Jahres oder?
Ja,
2024?
Also, ich würde sagen, 24 ist so richtig angekommen. Ich glaube, Ende 22 kam das Paper GPT Passes the Bar Exam. Da haben dann alle gesagt, dann haben wir erstmal Weihnachten gefeiert, und Anfang 23 haben dann alle gesagt, they are coming. Und dann hat es noch sicherlich ein Jahr gedauert. Und ja, 24 ist wahrscheinlich
so. Da ging es dann so los, ne?
Ja.
Und da muss ich sagen, hat sich das schon seitdem sehr stark in meinen Arbeitsalltag integriert.
Mhm.
Und ich finde es auch super. Also das nimmt mir ja wirklich Arbeiten weg, die jetzt nichts mit der Kernarbeit, mit meiner rein juristischen Tätigkeit zu tun haben. Das bleibt ja diese komplexen Überlegungen, die strategischen Überlegungen, die musst du ja immer noch selbst anstellen. Nur dass du halt immer so einen Companion dabei hast, der dir hilft. Ja.
Eine weitere Form von Companion wäre ja dann doch noch der menschliche Companion.
Ja.
Um mal diese Überleitung zu nutzen, was ist dir wichtig in Bewerbungsgesprächen? Wenn man das jetzt hier gehört hat und ihr habt vielleicht bald mal eine Stelle ausgeschrieben oder man will auch einfach als Vimi oder Referendar hier bei euch anfangen, das geht ja meistens dann noch ein bisschen unkomplizierter und da gibt es ja häufiger auch dann meistens Stellen. Worauf achtest du, wenn jetzt jemand in diesem Meetingraum, wo wir gerade den Podcast aufzeichnen, vor dir sitzt?
Ja, also haben wir das am Anfang beschrieben, wir sitzen hier gerade bei Dentons in Düsseldorf. Genau, wenn jetzt hier einer reinkommt in unseren schönen Konferenzraum, dann ist ja sozusagen schon das auf dem Papier alles so, wie wir uns das vorstellen. Ja? Ich glaube nicht, dass wir da wirklich fixe Notenanforderungen haben. Natürlich suchen wir uns, wie alle Kanzleien, ich glaube, das ist ja auch nichts Neues, wir wollen die besten Kandidaten haben. Auf dem Papier musst du eine gewisse Hürde überschreiten, das ist auch kein Geheimnis. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so in Stein gemeißelt, dass wir immer jemanden zum Beispiel mit Doppel-VB haben wollen, wie das manche vielleicht so festschreiben. Es hängt, glaube ich, auch immer davon ab, wie viel Bedarf ist gerade da. Ein bisschen wie ein NC beim Studium, wenn wir gerade nicht unbedingt jemanden suchen, weil wir ganz gut ausgelastet sind, dann ist es wahrscheinlich auch schwieriger, sich auf der Papierform bei uns beim HR so weit in die Pole-Position zu bringen, dass man hier eine Möglichkeit hat, sich vorzustellen.
Mhm.
Manchmal gibt es auch Phasen, da suchen wir gar keine, laden wir auch keine ein, weil es dann keinen Sinn macht. Ja. Wenn man aber einmal hier sitzt, dann, und da erzähle ich jetzt wahrscheinlich auch nichts Neues, dann weil es so die meisten machen werden, kommt es mir vor allem auf die Chemie an. Sitzt da jemand, wo ich das Gefühl habe, mit dem kannst du Zeit verbringen und mit dem hast du Lust zusammenzuarbeiten oder mit der hast du Lust zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja? Das ist mir das Wichtigste. So, und dann, wenn man das jetzt mal so ein bisschen runterbricht, wann habe ich das Gefühl, dass ich mit jemandem zusammenarbeiten möchte? Das ist klar, wenn es einfach ein freundlicher, hilfsbereiter Mensch ist, das ist mir wichtig. Und wenn ich so einen Enthusiasmus merke, ja? Also wenn ich das Gefühl habe, okay, wenn ich jetzt über meine Turbinen rede, die da irgendwie sich zu langsam drehen angeblich oder irgendwelche Rohre, die zu früh durchrosten, weil da angeblich irgendwie der theoretische Stahl nicht schnell genug spannungsarm geglüht wurde oder zu schnell, dann möchte ich, dass da jemand sitzt, der sagt, ah, interessant, ja, dann möchte ich wissen, der so ein bisschen begeisterungsfähig ist für solche Sachverhalte. Das brauchst du, glaube ich, schon, dass du eher nicht der Typ bist, der sagt, ah, ich mache gern so oberflächlich gucke ich mir Sachen gerne an. Gibt's ja Leute und das brauchst auch, aber ich glaube, ich brauche da jemanden, der auch für solche Details brennen kann.
Vielen herzlichen Dank, Sebastian, dass du dann heute diese Details hier so sehr plastisch und ausführlich beschrieben hast. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Sind wir schon durch, oder?
Sind schon durch?
Ja, okay, das ging jetzt sehr schnell. Ja.
Alles Gute. Ja. Ciao.
Danke. Ciao, ciao.